HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Menschen, Gesellschaften, Religionen haben eine Geschichte. Um sich kennenzulernen, um zu wissen, aus welcher Kraft der andere lebt, muss man sich diese Geschichten erzählen. Die Welt wird erschlossen durch Erzählen. Erzählen ist Erinnern. Unterdrückte Menschen, Völker und Kulturen können nur so lange ausgebeutet und ausgegrenzt werden, als ihre Erinnerung an ihre Geschichte im Schweigen gehalten wird. Eine Demokratie hat ohne die Freiheit des Erinnern und Erzählendürfens keine Chance. Hoffnung und Erinnerung. Doris Weber hat sich für Camino in HR2 Kultur mit der heilsamen Kraft des Erzählens auseinandergesetzt.
Jeder Mensch hat eine Seele. Jeder Mensch hat eine Sprache. Jeder Mensch hat eine Geschichte. Erzählen Sie uns, dass Sie leben.
Mit diesen Worten wurden ältere Menschen zur Teilnahme an einer Erzähl- und Schreibwerkstatt aufgefordert.
Was hab ich schon zu erzählen? Ich hab doch nichts zu sagen, wehrten die Frauen und Männer dieser Einladung ab. Komm, schreib doch, drängten die Kinder und Enkelkinder. Du hast uns doch immer so viele Geschichten aus deinem Leben erzählt.
Und dann nahmen sie ein Blatt Papier und einen Stift. Sie konzentrierten sich, ordneten ihre Gefühle und Gedanken. Oft stockend, noch im eigenen Staunen über das langsame Erwachen der Wörter aus einem jahrzehntelangen Schlaf, formulierten sie:
In meiner Schublade schlummert so viel von meinem Leben vor sich hin. Ich hole es jetzt raus. Ich habe beim Schreiben meinen alten Schmerz von vor 50 Jahren berührt und viel geweint. Jetzt, nachdem ich meine Geschichte in Worte fassen kann, ist mir leichter ums Herz. Beim Schreiben löste sich die Schwere auf meiner Seele. Von Kindheit an war es ein Lebenstraum, für mich zu schreiben. Jetzt entdecke ich meine verschütteten Kräfte wieder in mir. Ich bin zu meinen Geschichten zurückgekehrt und damit auch in mein Leben.
In jedem von uns liegt ein Schatz an Vorstellungskraft. Diese Kraft schlummert oft wie betäubt im Verborgenen. Durch das Geschichtenerzählen kommen wir mit einer Stärke in Berührung, die wir möglicherweise vergessen haben. Mit einer Weisheit, die vielleicht nachgelassen hat oder gar verschwunden ist. Und mit Hoffnungen, die sich verdunkelt haben. Vor allem bekommen wir durch das Geschichtenerzählen so etwas wie Liebe und Mut zum Leben. Es ist wie ein Gebet. Es kräftigt und stärkt uns.
Erklärte die amerikanische Psychotherapeutin Nancy Mellon in ihren Erzählworkshops.
Welt wird erschlossen durch Erzählen. Überall, wo die Hoffnung nicht selbstverständlich ist, beginnen Menschen zu erzählen. Die Unterdrückten, die Armen, die Geknechteten leben von den Geschichten der Hoffnung. Jesus selbst wurde als der Meister der Kommunikation bezeichnet. Er ermutigte:
Erzählt eure Geschichte. Denn wenn dies geschieht, bekommt das Fremde gegenüber ein menschliches Gesicht.
Arundhati Roy, die indische Schriftstellerin, sagte nach dem 11. September 2001:
Jetzt ist die Zeit, dass die Menschheit innehält, sich vertieft in die Quellen kollektiver Weisheit, alter wie moderner. Wir können die Wunden nur heilen, uns versöhnen, wenn wir uns unsere Geschichte erzählen. Wir können die Gräben nur zuschütten, wenn wir uns ein Gesicht geben.
Es gibt eine sehr schöne Geschichte. Der Prophet Mohammed, er hatte auch sehr viele Feinde gehabt. Und darunter war auch ein Feind, der ihm immer morgens, wenn er dann so unter seinem Fenster vorbeiging, hat ihm dann irgendwelche Gegenstände, darunter auch Asche oder irgendwas Schlimmes, auf dem Kopf geschüttelt. Und der Prophet ließ sich nicht davon beirren und hatte dann jeden Morgen, wo er dann ihn gesehen hat, Salam Aleikum gesagt. Und eines Tages ist er dann vorbei und merkt er, dass von oben gar nichts kommt. Dann fragt er, wo ist denn mein Freund, der jeden Tag mich dann auf diese Art und Weise begrüßt, dass mir dann etwas auf den Kopf schmeißt. Und die Leute sagen, ja, er ist krank. Und er geht dann zu ihm und besucht ihn und auch mit dem Formel Salam Aleikum, Friede sei mit dir, und fragt, wie es ihm geht.
Hamidi Mohagegi liebt diese Geschichte über die Bedeutung des Grußes im Islam. Sie ist muslimische Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität in Paderborn, wo im Zentrum für komparative Theologie Christen, Juden und Muslime interreligiös zusammenarbeiten. Geboren wurde Hamideh Mohagegi im Iran. Seit beinahe 40 Jahren lebt sie in Deutschland. Und sie leidet sehr darunter, dass ihre Religion heute vielerorts so missverstanden wird.
Für diese Situation haben wir auch so eine religiöse Empfehlung, dass man gerade in solche Situationen, wo der andere, wo mein Gegenüber nicht bereit ist, mit mir zu reden oder mich total ignoriert, gerade da muss ich dann noch bewusster, noch stärker diese Grußformel aussprechen, um ihm zu zeigen, dass ich jederzeit bereit bin, mit ihm in Frieden einzutreten. Der Begriff Salam ist ein Zustand der Hingabe zu Gott, die dann eine Auswirkung auf Menschen, auf innere Einstellung hat und auch auf innere Sicherheit und innere Bewusstsein und innere Frieden. Und das ist, was dann so eigentlich der Islam sein soll, dass man sich Gott hingibt und dadurch bewirkt, dass man innerlich mit sich selbst in Frieden ist. Und diese mit sich selbst in Frieden sein ist ein ganz wichtiger Schritt, auch auf anderen zuzugehen und auch mit ihnen in Frieden zu sein.
Als die Mauer in Deutschland gefallen war und die erste Euphorie nach der Wiedervereinigung vergangen, da standen die Menschen aus Ost und West vor sehr tiefen Gräben. Die Mauer war weg, aber man kam nicht zusammen. 1990, auf dem ersten Katholikentag nach dem Mauerfall in Berlin, haben die Frauen aus Ost und West eine Veranstaltung organisiert mit dem einfachen Titel »Erzählt uns eure Geschichten«. Frauen aus dem Osten und Frauen aus dem Westen begannen über ihr Leben zu erzählen, über ihre Leiden, auch über ihre Leiden an den falschen Bildern, die man sich über die Menschen in Ostdeutschland machte, über ihr Missverstandensein. Und man konnte spüren, wie in den Köpfen der Zuhörer die Schranken und Vorurteile fielen, wie es wärmer und menschlicher wurde. Das Erzählen hatte plötzlich eine revolutionäre Kraft.
Eine freie, säkulare, demokratische Gesellschaft ist etwas, das wir lernen müssen, immer wieder. Im Zuhören aufeinander, im Nachdenken übereinander. Wir dürfen uns nicht wehrlos und sprachlos machen lassen. Wir können sprechend und handelnd eingreifen in die sich zunehmend verrohende Welt. Wir können das, was uns hinterlassen wurde, befragen, ob es gerecht genug war.
Das sagte Caroline Emke in ihrer Rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 2016 in der Frankfurter Paulskirche. Und weiter?
Demokratische Geschichte wird von uns allen gemacht. Eine demokratische Geschichte erzählen alle, nicht nur die professionellen Erzählerinnen und Erzähler. Da ist jede und jeder relevant. Alte Menschen und Junge, die mit Arbeit und die ohne, die mit mehr und die mit weniger Bildung. Drag Queens und Pastoren, Unternehmerinnen und Offiziere. Jede und jeder ist wichtig, um eine Geschichte zu erzählen, in der alle angesprochen und sichtbar werden. Dafür stehen Eltern und Großeltern ein. Daran arbeiten Erzieher und Lehrerinnen in den Kindergärten und Schulen. Dabei zählen Polizistinnen und Sozialarbeiter sowie Clubbesitzer und Türsteher. Diese demokratische Geschichte eines offenen, pluralen Wir braucht Bilder und Vorbilder. Auf den Ämtern und Behörden ebenso wie in den Theatern und Filmen. Damit sie uns zeigen und erinnern, was und wer wir sein können.
Beängstigende Zeiten. Die Welt wird kälter. Pegida, Marie Le Pen und Geert Wilders wollen Europa nach rechts rücken. Und dann der Brexit in England, Donald Trump in Amerika. Was soll nur werden? Diese Frage stellte sich der katholische Theologe Klaus von Stosch. Er leitet das Zentrum für komparative Theologie in Paderborn, wo auch Hamideh Mohagegi lehrt, und begab sich auf den Weg zu einem Forschungsaufenthalt nach Washington in die USA. Vor einigen Tagen schrieb er uns folgenden Brief.
Eigentlich hatte ich schon von Anfang an keine rechte Lust, in die USA zu fahren. Was soll ich in einem Land, das 8 Monate alte Babys nur einreisen lässt, wenn sie schriftlich bestätigen, dass sie nicht Mitglieder einer terroristischen Vereinigung sind, keine Waffen tragen und keine Drogen nehmen? Außerdem war ich von Anfang an davon überzeugt, dass Donald Trump die Wahlen gewinnt. Und ich empfinde es als Zumutung, in einem Land zu sein, das so einen zum Präsidenten wählt.
Entsprechend verzweifelt, so erzählt Klaus von Stosch, war die ganze Stadt. Wo man auch hinging, sah man Menschen, die kaum geschlafen hatten und denen Angst und Schrecken über die Zukunft anzumerken war.
Es gab nur noch ein Thema. Wie konnte es passieren, dass dieses Land mit seiner großen demokratischen Tradition einen Rechtspopulisten zum Präsidenten wählt? Wie konnte es sein, dass so viele Christinnen und Christen für diesen doch offenkundig unmoralischen Menschen eintreten? Gerade an den Universitäten, die die künftigen Eliten dieses Landes ausbilden, herrschte einfach nur blankes Entsetzen. Ein junger Mann an meinem Campus in Georgetown brachte die Stimmung auf den Punkt. Willkommen in der Hölle steht auf seinem Schild.
Doch die Tage nach der Wahl verliefen anders als befürchtet. Nicht entfesselte Trump-Anhänger eroberten die Straßen, sondern Menschen, die nicht zulassen wollten, dass Amerika zum Trump-Land wird. Aus Entsetzen und Agonie wird Tatkraft und Wille zur Veränderung. Und so endet der Brief des Theologen Klaus von Stosch mit einer Hoffnungsgeschichte.
Ich komme gerade von der größten theologischen Konferenz der USA. Besonders in Erinnerung ist mir ein Panel, auf dem Muslime, Juden und Christen in bewegender Weise über ihre Erfahrungen mit dem gemeinsamen Lesen ihrer heiligen Schriften berichten. Auch ein Panel, auf dem muslimische Schwule und Lesben aus aller Welt ihren Zugang zum Koran diskutieren, hat mich beeindruckt. Kurz zuvor habe ich eine eigene Konferenz organisiert, in der es unter anderem um muslimische Zugänge zum Freiheitsdenken ging und auf dem unter anderem Theologinnen aus Saudi-Arabien und dem Iran mitdiskutierten. Menschen aus verfeindeten Ländern, die hier gemeinsame theologische Arbeit leisten. Amerika ist eben doch ein Schmelztiegel, ein Land mit starken progressiven und emanzipatorischen Traditionen, ein Land großer Möglichkeiten. Und das Land ist wach geworden.
Ein junger Mann reiste zu einem internationalen Seminar. Es ging um Frieden, Gerechtigkeit, Gleichwertigkeit und die Frage, wie lassen sich diese Werte im privaten, beruflichen und politischen Leben umsetzen? Die Vorträge waren ermutigend, die Dozenten wahrhaftig und darum überzeugend. Ihre Worte weckten Hoffnung. So könnte sie sein, unsere Welt. Wenn nur alle Menschen es wirklich wollten. Frieden, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit.
Und dann ging es in die Arbeitsgruppen. Schon nach 10 Minuten begann der Stress und der Streit. Die einen redeten ohne Punkt und Komma. Ein paar Leute versuchten wenigstens ab und zu, einen Gedanken loszuwerden. Vergeblich. Die Lautesten hatten sich schnell selbst zur Gruppenleitung ernannt und beanspruchten Macht, Dominanz und Deutungshoheit in allen anstehenden Fragen. Das gefiel den meisten Gruppenteilnehmern nicht, aber sie schwiegen. Sie hatten Angst, von denen mit den starken Ellenbogen untergebuttert, verlacht, verspottet zu werden. Das war keine gute Situation für ein Seminar über Frieden, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit.
3 Tage waren bereits vergangen. Die Vorträge waren nach wie vor spannend. Die Gräben in den Arbeitsgruppen jedoch immer tiefer. Am 4. Tag stand ein gemeinsamer Abend auf dem Programm. Zeit für freies Erzählen. Wie wäre es, fragte der Seminarleiter, wenn wir einfach einmal alle von uns erzählen. Warum wir hier sind, warum wir so eine große Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit haben.
Schweigen, Protest, Angst.
Und dann begann einer zu reden, wie er als schwarzer Bürger in seiner Heimatstadt in den USA bis heute Rassismus erlebt, wie sie ihn unschuldig ins Gefängnis steckten, wie schwer es für seine Eltern und Geschwister ist, ein Leben mit Diskriminierung und Bedrohung zu führen. Ein anderer berichtete darüber, wie er von seinem Vater gedemütigt wurde. Eine junge Frau erzählte unter Tränen, dass sie in ihrer Familie sexuell missbraucht wurde. Einer wurde in einem Ingenieurbüro gemobbt und in die Arbeitslosigkeit getrieben. Eine Lehrerin schilderte ihren aussichtslosen Kampf an der Schule, Kinder aus armen Familien vor der Ausgrenzung zu bewahren.
Es war sehr still im Raum. Alle hörten einander zu. In den Arbeitsgruppen war es von diesem Moment an unmöglich, sich dominant oder arrogant über den anderen zu erheben. Friede kehrte ein, Gerechtigkeit und Gleichwertigkeit.
So werden Geschichten zu Heilsgeschichten. Die Erzählungen der Menschen heben die Urteile und Vorurteile auf. Und die Hierarchie. Es gibt kein Oben und Unten mehr. An diesem Ort, wo Menschen sich plötzlich ihre Geschichten erzählen, wird die Gewalt machtlos. Das Erzählen öffnet Augen, Ohren, Herz und Verstand. Erzählen heißt einander begegnen, das Wort an den Nächsten richten und seine Geschichten zu hören. Denn im Erzählen von Geschichten, seien es die eigenen oder die der anderen, geben wir unserem Leben Deutung und Sinn. Werden wir zu Menschen, die sich fragen, wer bin ich? Wozu bin ich auf dieser Welt? Wo eine Geschichte ist, da ist eine Person. Wer seine Geschichte erzählt, der wird zum Gegenüber, der bekommt ein menschliches Antlitz. Erzählen befreite auch die im Nationalsozialismus verfolgte Dichterin Hilde Domin.
Das Innen wird zum Außen. Es wird namhaft gemacht, erfahrbar,
sagte sie über ihr eigenes Schreiben.
Erzählen macht Hoffnung. Die weisen Geschichtenerzähler hatten den Auftrag, Trost und Zuversicht zu spenden, den Geist ihrer Zuhörer zu stärken. Erzählen belebt und entfaltet die Seele. Empfindungen, Intuition und Verstand nehmen Verbindung miteinander auf. Der Erzähler steigt hinab in seine Gefühlswelt. Er verweilt im Inneren. An diesem Ort erwacht die Fähigkeit, die Wahrheit auszusprechen, Dinge zu sagen, wie sie vorher noch nie gesagt wurden. Vor sich und den anderen. Wenn die Worte den inneren Kern berühren, wird Erzählen zur Sinnerfahrung, kann ein Heilungsprozess beginnen. In der modernen Psychotherapie spricht man von dem inneren Kind, dem Gehör und Stimme verliehen werden soll, damit es seine Geschichte erzählen kann.
Erzählen ist Nächstenliebe, Barmherzigkeit. Im Neuen Testament verkörpert der erzählende Jesus das Erbarmen Gottes mit den Menschen in seiner Person und in den vielen Krankenheilungen. Die Krankengeschichten der Bibel berichten von wahrem Mitleid. Und solche Geschichten gibt es auch heute noch. Das ist zumindest die Überzeugung von Mechthilde Kütemeier, Fachärztin für psychosomatische Neurologie. Als Chefärztin erlebte sie folgende Heilsgeschichte.
Da war ein Junge, 17 Jahre, der kam mit einem Infekt und das wurde sogar eine Blutvergiftung. Der breitete sich so aus, das ist ein lebensgefährlicher Zustand. Und die Ärzte haben ihn abends in die Kammer schon gestellt, wo die Sterbenden hingelegt werden. Und eine Ärztin, die schon wusste, dass er mit 17 alleine über die Berliner Mauer geflohen war nach Westdeutschland, war hier Mutter seelenallein. Und diese Ärztin hat sich einfach gesagt, er soll nicht alleine sterben, ich setze mich einfach dazu. Und daraus ergab sich eine ganze Nacht. Und der schon ganz geschwächte Junge hörte sie in Flüstern, sing Kinderlieder. Und dann hat sie Hänschen klein und dann hat sie, ja, alle Vögel sind schon da. Und dann erzähl Märchen. Und sie merkte, dass der ganz gierig zuhört. Und Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein. Nee, das hatte er nun gerade erlebt. Doch die Mutter weinet sehr, hat nun gar kein Hänschen mehr. Die Mutter wusste nämlich nicht, dass er geflohen war und wo er war. Nee, also das war genau seine Geschichte. Und so ist es ja auch in Märchen, dass oft die Geschichten der Menschen ja verdichtet vorkommen. Und dieser Junge ist am nächsten Morgen fieberfrei gewesen und konnte bald entlassen werden.
Diese junge Ärztin konnte die Einsamkeit des Sterbenden nicht ertragen. Sie war selbst eine Mutter. Dieser sterbende Junge hätte auch ihr Kind sein können. Wie unerträglich leidvoll muss es für eine Mutter sein, wenn ihr Kind irgendwo auf der Welt ganz allein in einem Zimmer liegt und sterben muss. Diese Frage quälte und schmerzte die Ärztin und sie empfand tiefes Mitleid mit diesem Jungen. Und sie spürte Mitleid für seine Mutter und in diesem Augenblick erfüllte sie ein tiefes, universales Mitleid mit allen Müttern, denen das Schlimmste widerfährt, das einer Mutter widerfahren kann, dass ihr Kind irgendwo in völliger Einsamkeit stirbt. Deshalb erzählte sie ihre Geschichten nicht allein für diesen Jungen. Sie tat es für seine Mutter und für alle Mütter dieser Welt. Und sie tat es für sich, in der Hoffnung, dass irgendeine Mutter auf dieser Welt diese Liebe, sollte es einmal nötig sein, auch ihren Kindern schenken würde. Sie setzte sich an das Bett des sterbenden Jungen um ihm mit ihren Märchen, die sie erzählte, die Wärme und Geborgenheit zu geben, die er jetzt suchte, in diesem existenziellen Raum, wo es um Leben und Tod ging.
Erzählen ist Erinnern. Wie vielen Menschen wird einzeln und kollektiv Vergessen verordnet? Unterdrückte Menschen, Völker und Kulturen können nur so lange ausgebeutet und marginalisiert werden, als ihre Erinnerung an ihre Geschichte im Schweigen gehalten wird. Eine Demokratie hat ohne die Freiheit des Erinnern und Erzählendürfens keine Chance. Erzählen ist eine persönliche Befreiungstheologie. Wer Angst hat vor den fremden, unerhörten Geschichten drinnen, wird schweigen müssen und auch Angst haben vor dem Fremden draußen. Wer nicht erzählen darf, wer im Schweigen verharren muss, dem lasten die Worte, die er nicht in den Mund nehmen darf, schwer auf der Seele.
Ich glaube, man schreibt, weil man eine Welt schaffen muss, in der man leben kann,
sagte die Schriftstellerin Anais Nin. Sie führte schon als 11-Jährige ein Tagebuch, dem sie ihr schwieriges Leben erzählte.
Ich konnte in keiner der Welten leben, die man mir anbot. Die Welt meiner Eltern, die Welt des Krieges, die Welt der Politik. Ich musste mir eine eigene Welt schaffen, gleichsam ein Klima, ein Land, eine Atmosphäre, in der ich atmen, herrschen und mich regenerieren konnte, wenn mich das Leben vernichtete.
Immer wenn der Rabbiner Baal Shem Tov sah, dass das Band zwischen Himmel und Erde zerschnitten war und es unmöglich schien, dieses durch Gebete wieder zu verknüpfen, pflegte er es zu erneuern, indem er eine Geschichte erzählte.
Dies berichtet Martin Buber in seinem Buch »Die Erzählungen der Chassidim«.
Immer noch kann es passieren, dass das Band zwischen Himmel und Erde zerschnitten ist und die Christen wieder ihre Geschichten brauchen. Die Bibel wäre voll davon, denn das Christentum ist eine Erzählgemeinschaft. Niemand hat so viel erzählt wie Jesus selbst, von Ackerbauern und Knechten, Fischern, Hirten, Tagelöhnern, Schuldnern und Bettlern, aber auch von Großgrundbesitzern, von Reichen, Richtern und Königen. Jesus spricht nicht von oben herab über unsere Köpfe hinweg, sondern aus dem Mund des Betroffenen. Eine solche erzählte Theologie ist nicht harmlos. Sie kann Widerstand wecken, Opposition, Kampfgeist, revolutionären Mut. Wenn wir es mit Jesus halten und über Könige und Knechte erzählen, über Herren und Untertanen, über Hungernde und Reiche, dann kommen die Ungerechtigkeiten dieser Welt zur Sprache, wird das Erzählen über das eigene Leben und über Gott gefährlich.
Erzählen ist ein revolutionärer, spiritueller Vorgang. Fast alle unsere Geschichten erzählen von der Sehnsucht nach Liebe, Wärme, Toleranz und Solidarität. Sie erzählen von den existenziellen Ängsten der Menschen, von ihrer Furcht, als nutzlos zu gelten. Doch sie erzählen auch, welche Lösungen das Leben bieten kann.
Menschen, das beweisen unsere eigenen Erinnerungen, dürfen damit rechnen, dass der Mut selbst in größter Gefahr wachsen kann. Die Hoffnung erzählt vom guten Anfang und vom guten Ende. Es war einmal und es wird einmal sein. Hänsel und Gretel entkommen der Gefangenschaft der Hexe und kehren nach Hause zurück. Aschenputtel wird nach Spott und Hohn durch ihre Mutter und ihre Schwester am Ende von einem schönen Prinzen geliebt. Schneewittchen erwacht in ihrem gläsernen Sarg.
Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Das ist die Botschaft aller Erzähler und Erzählerinnen, dass es ein Happy End geben kann, dass der Mensch auf ein gutes Ende hoffen darf. Dass jeder Mensch in dieser Welt willkommen und zu Hause ist, dass er sein Heil finden wird.
Im Mehrfamilienhaus des Theologen und Schriftstellers Fulbert Stefensky hielt man viel von der Kunst des Erzählens, die dem Leben Rhythmus, Form und Geborgenheit gibt. Erzählen gehört für ihn zur seelischen Gesundheit einer Familie.
Bei unseren Kindern gab es eine Grundfigur, von der ich immer erzählt habe. Das war die Ziege Bertha. Also die Bertha war eine Ziege, die widerspenstig war, wie sie manchmal widerspenstig sind, die traurig war, wie sie manchmal traurig sind. Ich habe die Kinder eingehüllt in eine fremde Geschichte. Sie haben sich erkannt, ohne sich zu erkennen. Und das wollten sie sehr gerne hören. Und sie wollten es gerne an einer Stelle haben. Wir haben das immer erzählt, auf der dritten Stufe unserer Treppe im Haus. Warum? Das weiß ich nicht. Sie ist einfach die Erzählstufe geworden. Es stand dort eine Kerze oder lag da ein Stein. Diese Wiederholung, diese Stufe, diese Kerze öffnet uns den Mund für diese fantastische Geschichte und den Kindern das Ohr dafür.
Erzählen ist schließlich ein Zeichen für ein großmütiges Herz.
Ich schenke dir meine Geschichte. Für immer.
Denn so ist es mit den Wörtern. Sind sie erst einmal in der Welt, dann bleiben sie. Gehen sie ein in die große Symphonie. Nichts geht verloren. Wir alle weben mit unseren Gedanken und Wörtern an einem gemeinsamen Tuch. Erzählen ist etwas Heiliges. Es stiftet Gemeinschaft unter den Menschen und macht sie zu Liebenden, wenn die Worte in die Seele fallen. Würden wir aufhören zu erzählen, dann würde die Welt verstummen.
Hoffnung und Erinnerung, die heilsame Kraft des Erzählens. Sie hatten eine Sendung von Doris Weber.